Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert.
Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
So, Felix, Bonusfolge.
Ja, David, dann erzähl den Leuten da draußen mal, worum es heute bei uns geht.
Das mache ich. Wir verlieren ja hier am Rande unserer verschiedenen Themen immer mal wieder einen Halbsatz zu Filmen und Serien. Und natürlich sind es seit der Erfindung des Kinos immer wieder grandiose und auch weniger grandiose Filme gewesen, die von Geschichte erzählen und das Bild von Geschichte prägen. Filme sind ein Massenmedium und niemand, der heute lebt, kann das Napoleon-Bild mehr prägen als Ridley Scott. Aber das Kino gibt es natürlich noch nicht seit Jahrhunderten. Sehr lange waren dann natürlich Bücher und das Theater. Für ein paar Jahrzehnte allerdings gab es auch etwas dazwischen. Sozusagen ein Kino vor dem Kino. Das bewegte Panorama.
Das ist schon seit einer Weile ein Thema, das mir am Herzen liegt. Das bewegte Panorama war ein ziemlich erfolgreiches Massenmedium, von dem heute allerdings fast niemand je etwas gehört hat. Ein Panorama, also eins von denen, die sich nicht bewegen, hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen. Hier in Berlin kann man sich zum Beispiel das Mauer- und das Pergamon-Panorama von Assisi angucken. So ein Panorama ist letztlich ein riesiges Gemälde oder ein riesiges Bild, das in einem runden Raum aufgehängt wird und den Betrachter, der in der Mitte des Raumes steht, mindestens im Halbrund umschließt, wenn nicht komplett.
Genau. Dafür gibt es auch zeitgenössische Beispiele, aber im 19. Jahrhundert waren diese Panoramen der letzte Schrei. Für sie werden eigene große zylinderförmige Gebäude errichtet. In allen großen Städten strömen die Massen herbei, um die gewaltigen Gemälde zu sehen. Abbildungen von legendären Schlachten, vom Brand Roms oder vom fernen Istanbul. Die Besucher sind begeistert. Sie fühlen sich, als könnten sie in das Gemälde hineintreten. Eines dieser Gemälde, das man heute noch besichtigen kann, hängt übrigens in Wroclaw, also Breslau. Ich war mit meiner Frau vor inzwischen 7-8 Jahren da und wir haben uns auch das Panorama angesehen. Es zeigt den Sieg der polnischen über die russische Armee im Jahr 1794 und ich bin von dem optischen Effekt wirklich sehr beeindruckt gewesen. Verstärkt wird er noch dadurch, dass zwischen der Aussichtsplattform in der Mitte des Raums und dem umlaufenden Gemälde eine Kulisse aufgebaut worden ist, die den Übergang zwischen dem Raum und dem Bild verschwimmen lässt.
Solche Gemälde waren Publikumsmagneten, aber sie waren eben nur begrenzt einsetzbar. Man brauchte ein passendes Gebäude, um sie ausstellen zu können, und auch zu den Hochzeiten des Panoramas gab es diese statische Form fast ausschließlich in Westeuropa und an den US-amerikanischen Küsten. Und dort auch nur in den großen Städten. Vermutlich gab es insgesamt nur um die 300 solcher Bilder. Und so erfolgreich sie auch waren, sie konnten nicht die ganze Gesellschaft erreichen, sondern nur die Bewohner und Besucher eben dieser großen Städte. Und da kam das bewegte Panorama ins Spiel. Dafür brauchte man keinen großen runden Saal, sondern nur ein großes Zelt oder ein Aula oder ein Gemeindesaal oder einen sonstigen für einen Vortrag oder eine Aufführung geeigneten Raum.
Was war also ein bewegtes Panorama? Zunächst mal war ein bewegtes Panorama deutlich weniger hoch als ein stationäres Panorama, aber dafür war es in der Regel deutlich länger, teilweise mehrere hundert Meter. Und dieses enorm lange Gemälde wurde auf zwei Spulen aufgewickelt. Wie später beim Film wurde das Panorama während der Vorführung von einer Spule auf die andere transportiert und enthüllte dem Publikum dabei einen Teilausschnitt. Natürlich wurde noch nicht mit Projektion gearbeitet, das Bild war physischer Teil der Leinwand und die Leinwand selbst bewegte sich. Vor den Augen der Zuschauer lief also ein Bild vorbei, das auf der einen Seite ab und auf der anderen Seite aufgerollt wurde.
Aber das Bild wurde nicht einfach nur abgespielt, das wäre schnell langweilig geworden. Ein Erzähler führte das Publikum durch die Geschichte, die sich vor ihnen abspielte. Musik sorgte für die richtige Atmosphäre und auch Spezialeffekte wurden eingesetzt. Insgesamt waren bis zu 30 Personen an der Vorführung beteiligt.
Dazu kamen viele weitere, die vor Ort eingestellt wurden, um die Attraktion anzupreisen und von Tür zu Tür Eintrittskarten zu verkaufen. Viele der Trupps, die mit einem bewegten Panorama durch das Land fuhren, waren aber deutlich kleiner. Die großen stationären Panoramen in den Städten wurden immer von großen Konsortien geleitet, aber die bewegten Panoramen waren oft in den Händen von Familien und kleinen Künstlergruppen. In den warmen Jahreszeiten zogen sie durchs Land und unterhielten die Dörfer. Im Winter kamen sie in die Städte, rasteten und gaben den Städtern ihre Vorführungen. Teilweise war eine solche Truppe auf diese Weise jahrzehntelang unterwegs. Mehrere Generationen konnten über das gleiche, wenn auch mit der Zeit modifizierte, Spektakel staunen.
Mit Schablonen, Scherenschnitten oder anderen vorgelagerten Bildebenen konnten einzelne Szenen verändert werden. Dazu kamen separate Bilder, teilweise auch Porträts, die gewissermaßen als Pop-ups, Exkurse und Anekdoten illustrieren konnten, die von der eigentlichen Geschichte abwichen. Außerdem war es durchaus üblich, mehrere Panoramen pro Vorführung einzusetzen. Und je mehr Bilder eine Panoramatruppe über die Jahre gezeigt hatte, desto größer wurde die Auswahl, wenn es darum ging, ein neues Programm zu entwickeln.
Wie später bei den Kinofilmen gründete übrigens auch das Geschäft mit den Panoramen nicht ausschließlich auf den Einnahmen aus Eintrittskarten. Stichwort Merchandise. Brettspiele, Rosen aus Papier, Miniaturpanoramen und Notenblätter mit dem Soundtrack der Panoramavorführungen wurden verkauft.
Das Lied The White Fawn, das John Bornwood während der Vorführung seines Mississippi-Panoramas vortrug, war ein echter Ohrwurm und wurde bald überall gesungen. Aufwendig gestaltete Eintrittskarten wurden gesammelt wie Briefmarken und später Klebebildchen. Anleitungen zum Bau eines eigenen bewegten Panoramas für den Hausgebrauch verkauften sich sogar noch dann gut, als die Blütezeit des bewegten Panoramas eigentlich längst vorüber war.
Das Programm, das von den Schaustellern entwickelt wurde, konnte also vielfach modifiziert, erneuert und eben auch deutlich erweitert werden. Und populäre Panoramen entwickelten bald ein Geschäftsmodell, das weit über die Vorführung selbst hinausging. Vergleichbar mit erfolgreichen Film-Franchises dieser Tage, die ja nicht nur den Film, sondern auch das Poster, die Tasse und die Lego-Figur vermarkten.
Neben der reinen Unterhaltung und dem Geschäft stand bei den bewegten Panoramen aber auch die Bildung im Vordergrund. Oft ging es um Reisen ins Heilige Land, nach Indien oder zu anderen exotischen oder eindrucksvollen Zielen. Es gab Schlachten zu sehen, Polarexpeditionen und die Krönung Georges IV. In den Augen der Zeitgenossen waren all diese Gemälde aber keine Kunst, die man hätte erhalten müssen. Die Panoramen wurden durch das Ab- und Aufrollen Verschleiße ausgesetzt und viele wurden so lange benutzt, bis sie schlicht und einfach auseinanderfielen. Künstlerisch waren sie auch nicht viel wert, hatten diesen Anspruch aber auch nicht wirklich. Viele Panoramakünstler waren gelernte Bühnenmaler. Der beeindruckende Effekt entstand nicht deshalb, weil eine Takelage oder ein Minarett besonders virtuos gemalt worden war, sondern aus der Erzählung und der gesamten Show heraus. Das Bild stand ja nicht für sich allein, sondern es war Teil einer Show. Und eine Show braucht natürlich auch einen Showman, einen Schausteller.
Berühmt waren zum Beispiel die Marshall Brothers, J.B. Laidlaw und später ganz besonders der eben schon erwähnte John Bunward, der wie kaum ein anderer für das goldene Zeitalter des bewegten Panoramas steht. Er wurde mit seinen Mississippi-Panoramen einer der reichsten Männer seiner Zeit. Und es waren eben besonders seine Qualitäten als Schausteller und als Erzähler, die daran den größten Anteil hatten. Bunward war Amerikaner und zu seiner Zeit galt das bewegte Panorama fast schon als ein amerikanischer Export. Es kam aber tatsächlich zuerst aus Großbritannien nach Amerika und dann mit geballter Macht wieder zurück. 1830 ging es in den USA wohl los mit der Begeisterung für das bewegte Panorama, und zwar mit der Schlacht von Navarino. Die gab es in New York zu sehen und muss ziemlich gut angekommen sein, denn sie wurde 7 Monate lang gezeigt. Und im folgenden Jahr kam der Blockbuster Napoleon samt Waterloo, St. Helena und Beerdigung. Angeblich 10.000 Figuren und über 1.800 Quadratmeter Leinwand.
Napoleon. Wir haben Ridley Scotts Napoleon schon erwähnt. Damals konnte man ihn sich und seinen Niedergang bequem in New York als bewegtes Panorama ansehen. Und so geht es jetzt durch das ganze Jahrhundert hindurch. Viele Shows werden sehr erfolgreich, touren durch das ganze Land und überqueren auch gern mal den Atlantik. Großbritannien und die USA sind ganz besonders im Panorama-Fieber, aber auch auf dem europäischen Kontinent sind die Panoramen unterwegs. Der Grund, warum in diesen Zeiten viele denken, das bewegte Panorama wäre eine amerikanische Erfindung, hat etwas damit zu tun, dass die erfolgreichsten Panoramen, insbesondere eben die von Bunward, aus den USA kamen, dann in London ihren Erfolg verdoppelten und dann von dort aus durch Europa tourten. London wurde zur Hauptstadt des bewegten Panoramas, der Dreh- und Angelpunkt für alle extrem erfolgreichen Shows, aber auch der Heimathafen, die Werft für viele neue Panoramen. In London konnte man die Blockbuster sehen und dazu viele Panoramen am Beginn ihrer langen Reise.
Einige Shows verschmolzen regelrecht mit der Stadt. Das Mont Blanc-Panorama von Albert Smith wurde in der Egyptian Hall 2000 Mal gezeigt. Aber die meisten Panoramen blieben natürlich nicht lange an einem Ort, auch nicht in London. Die meisten waren ständig in Bewegung. Einige Panoramatrupps professionalisierten sich dabei immer weiter. Die Familie Poole war zum Beispiel so gut im Geschäft, dass sie irgendwann mit 6 Panoramatrupps gleichzeitig in der Welt unterwegs war. Jeder dieser Trupps hatte eine Band dabei und dazu Artisten, Jongleure und Bauchredner. Denn, wir haben ja schon gesagt,
das bewegte Panorama war ein komplexes Medium. Das Erlebnis für die Zuschauer wurde nicht nur durch die Qualität des Bildes auf der Leinwand definiert, sondern auch durch die Qualität der Vorführung. Die Aufgabe der Vorführer beschränkte sich nicht nur darauf, in stetem Tempo die Spule abzuwickeln, ganz im Gegenteil. Das Tempo, in dem die Spule abgerollt wurde, konnte variiert werden. Ein Erzähler, Musik und Soundeffekte begleiteten die Bilder. Sogar Spezialeffekte wurden eingesetzt und versetzten den Zuschauer in die richtige Atmosphäre. Dafür wurde zum Beispiel viel mit Licht gearbeitet, wie im Theater. Mondlicht spiegelte sich auf den Wellen des Nils wider, Blitze zuckten, Mündungsfeuer von Kanonen leuchtete im Schlachtnebel auf, flackerndes rotes Licht konnte einen Großbrand untermalen. Und natürlich war auch der Sound ganz entscheidend. Es donnerte, krachte und rauschte. Und die Musik, die mal nur von einem Klavierspieler, mal von einem ganzen Orchester vorgetragen wurde, untermalte mal mit sanften Klängen eine liebliche Landschaft und steigerte sich dann in dramatischen Szenen zum immer lauter werdenden Crescendo.
Und je besser der Schausteller und sein Team aufeinander eingespielt waren, umso besser war auch das Erlebnis für die Zuschauer. Es ist ja inzwischen klar geworden, man darf es sich eben nicht so vorstellen, dass nur ein einziges riesiges Bild gezeigt wurde. Im Gegenteil, es wurde eine Geschichte erzählt, und zwar so spektakulär wie möglich. Und den Zeitgenossen zufolge verstanden die besten Schausteller es wirklich gut, den gemalten Bildern Leben einzuhauchen und die einzelnen Szenen geschickt miteinander zu verknüpfen.
Der weltgewandte und vielgereiste Offizier, Landschaftsarchitekt und Schriftsteller Hermann von Pückler-Muskau, den ich kenne, das ist der, nach dem das Eis benannt ist, schrieb 1828, dass die Bilder fast unmerklich ineinander übergingen. Wie genau das erreicht wurde, kann leider nur vermutet werden, denn es sind nur sehr, sehr wenige Panoramen erhalten geblieben. Zweifellos lag die größte Herausforderung für Maler und Vorführer darin, das Panorama eben nicht statisch, sondern dynamisch wirken zu lassen und eine kontinuierliche Geschichte zu erzählen, ohne dass Brüche im Bild allzu deutlich hervortraten.
Das heißt, sie waren mit der gleichen Aufgabe konfrontiert, die Autoren, Filmemacher und Geschichtenerzähler aller Art bis heute beschäftigt. Einzelne Szenen sinnvoll miteinander zu verknüpfen und allzu scharfe Brüche in der Erzählung zu vermeiden. Ein besonders populäres Thema waren nicht von ungefähr Flussfahrten, besonders solche entlang des legendärsten aller amerikanischen Flüsse, des Mississippi. Und auf den ersten Blick scheint es auch wirklich logisch, scheint sich die Landschaft am Ufer eines Flusses doch wirklich perfekt für das Medium zu eignen.
Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die Kontinuität des Flusses mehr Schein als Sein war. Ein Trick der Macher, wenn man so will. Die erlaubten sich nämlich einige Freiheiten, was die Geografie, aber auch was zeitliche Zusammenhänge anging. Auf dem Weg entlang des Flusses durften die Besucher nämlich nicht nur die Landschaft, sondern auch historische Ereignisse bestaunen. Etwa das große Feuer von St. Louis 1849 oder berühmte Schiffskatastrophen. Auf allzu große Präzision in der Darstellung wurde dabei gerne verzichtet. Wichtiger war es, das Publikum zu unterhalten. So fanden zum Beispiel alle Ereignisse auf einer Flussseite statt und alle Highlights am Ufer waren auf einer Seite. Denn die Darstellung ließ es ja eben nur zu, eine Seite zu zeigen. Und für echte Flussbewohner, die das Wasser ja gerne als Grenze empfinden, waren diese Panoramen also eine Tortur, um das Ganze mal nach Deutschland zu verlagern. Da wären auf einmal alle Städte als links- bzw. als rechtsrheinisch dargestellt worden und so geht's ja nicht.
Aber es war halt wichtiger, alles Sehenswerte zu zeigen und alles Erzählenswerte zu erzählen, als in der Hinsicht pingelig zu sein. Die Mississippi-Panoramen nahmen sich aber noch größere Freiheiten. Sie zeigten auch Dinge im Hinterland, die vom Fluss in Wirklichkeit gar nicht zu sehen waren. Wer nach dem Panoramabesuch also wirklich mal im Dampfboot den Fluss runterreiste, dem drohte die eine oder andere böse Überraschung. Dennoch, ein wenig konnte sich der Besucher so fühlen, als würde er eine Bootsfahrt unternehmen. Oder, um das Transportmittel zu wechseln, in einem Ballon zu fahren oder in einem Eisenbahnwaggon zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen.
Wobei Eisenbahnfahrten zwar auch produziert wurden, aber weit weniger erfolgreich waren als der Kassenschlager Mississippi-Dampfbootfahrt. Dass so gerne Flussfahrten produziert wurden, hatte übrigens auch einen ganz praktischen Grund. Die Leinwand musste nach der Vorführung nicht zurückgespult werden. Das Publikum in der nächsten Show machte die Fahrt einfach in die andere Richtung. Das ging später beim Film denn nicht mehr. Und diese Vorgehensweise zeigt auch, mithilfe des Panoramas eine lineare Geschichte zu erzählen, war gar nicht so einfach und wurde daher wohl eher vermieden. Es war wesentlich einfacher, die Geschichten im Raum als in der Zeit zu strukturieren, zumindest solange man sich eben einige Freiheiten erlaubte.
Dabei gilt stets zu bedenken, wir reden hier über eine Zeit, in der sich dank neuer Transportmittel wie der Eisenbahn zwar für immer mehr Menschen die Welt, in der sie lebten, deutlich vergrößerte, sie aber für die allermeisten immer noch relativ klein war. Die Neugier, mehr über das zu erfahren, was über ihren eigenen Lebenshorizont hinausging, war riesig. Und somit war die Nachfrage nach den bewegten Panoramen, besonders den Reisepanoramen, groß.
Versuchten diese Reisepanoramen Kontinuität zu erzeugen, so gab es aber auch andere bewegte Panoramen, die wirklich eher Bilderreihen als bewegte Bilder waren. Man könnte sie mit Diashows vergleichen, bei denen man sich die Technik des bewegten Panoramas zunutze machte. Die Leinwand wurde weitergedreht, um das nächste Bild zu zeigen. Das war nicht ganz so spektakulär und so dynamisch, aber mitunter nicht weniger erfolgreich. Wobei das Publikum hier ein etwas anderes war, eines, das weniger am Erlebnis der vorbeirauschenden Landschaft interessiert war, dafür aber eher bereit, sich auf Details der Darstellung einzulassen, die vom Erzähler erklärt wurden.
Mit dem zunehmend gewaltigen Erfolg des Panoramas litt allerdings die Qualität der Werke teilweise deutlich. Während anfangs häufig noch Maler selbst mit ihren eigenen Gemälden durch das Land zogen und auch den Anspruch hatten, möglichst akkurate und hochwertige Illusionen zu schaffen, standen hinter der Massenproduktion, die ab 1850 einsetzte, oftmals Unternehmer, die sich darauf verstanden, mit billigen Mitteln neue Attraktionen zu produzieren.
Die Jahrmärkte Europas und Amerikas wurden von Panoramen überflutet. Der durchschnittliche Besucher einer Panoramavorführung dieser Art, die auf den Jahrmärkten jenseits der großen Hallen stattfand, war nicht sonderlich gebildet und konnte nicht notwendigerweise hochwertige Werke vom Abglanz unterscheiden. Doch mit der Zeit entwickelte sich auch noch eine ganz andere Form des bewegten Panoramas.
So wie heute das Heimkino, das große Ereigniskino, in die eigenen vier Wände holt, so gab es im 19. Jahrhundert das bewegte Panorama für zu Hause. Diese bewegten Panoramen im Kleinformat wurden nicht von den Panorama-Unternehmen vertrieben, sondern entstanden als Laienprojekte. Im Gegensatz zu den meilenlangen Panoramen, die die ganze Welt kannte, überschritten diese Privatpanoramen eine Länge von 100 Metern vermutlich nie.
Und während die Panoramen der fahrenden Schausteller heute fast alle verloren sind, haben einige dieser kleineren Panoramen auf Dachböden oder in Abstellkammern die Jahrhunderte überdauert. Eines davon ist das Panorama der Familie Lam, das auf einer Länge von 53 Metern eine Reise von London nach Hongkong zeigt. Es wurde über Generationen hinweg an Weihnachten der Familie vorgeführt.
Als mit dem Fortschreiten des 19. Jahrhunderts dann die Fotografie ihren Siegeszug antrat, hatte ein Mann die Idee, die Vorzüge von Fotografie und bewegtem Panorama miteinander zu kombinieren. Dieser Mann hieß Mark Twain. Der berühmte Autor schlug vor, Szenen aus The Pilgrim's Progress, einem Erbauungsbuch des Baptistenpredigers John Bunyan, aus dem 17. Jahrhundert aufwendig und an Originalschauplätzen zu fotografieren und mit der Panoramatechnik vorzuführen. Und man muss zugeben, die Idee war gar nicht so schlecht. Tatsächlich ging die technische Entwicklung jedoch einen anderen Weg, der das bewegte Panorama dann bald obsolet machte.
Wir reden natürlich von der Kunst, einzelne Fotografien in hoher Qualität auf einer Leinwand zu projizieren und dabei die Übergänge zwischen einer immer größeren Zahl an Bildern in einer Art und Weise durchzuführen, die diese unmerklich werden lässt, kurz vor der Erfindung der Filmtechnik. Die machte aus dem bewegten Panorama in gewisser Weise eine Brückentechnologie, die bereits gewisse Elemente in sich trug, die im frühen Film zumindest noch Verwendung fanden. Dennoch sollte man vorsichtig sein, das bewegte Panorama nur als eine Vorstufe des Films zu betrachten, denn das war es nicht.
Es war etwas anderes, etwas Eigenes und auf seine ganz eigene Art und Weise Faszinierendes, mit anderen Techniken, anderen Möglichkeiten und anderen Ausdrucksformen. Ein Medium, das gleichwohl heute fast völlig in Vergessenheit geraten ist und auch von Seiten der Historiker, Kunsthistoriker, Medien- und Kulturwissenschaftler nur sehr, sehr wenig Beachtung gefunden hat.
Das mag auch daran liegen, dass eben nur sehr wenige Leinwände erhalten geblieben sind. Ein riesiges, hunderte Meter langes Panorama aus dem Jahr 1851 wurde jedoch 1996 wiederentdeckt und jahrelang restauriert und wurde 2012 im Sacco Museum in Maine ausgestellt.
Und dieses Panorama zeigt natürlich The Pilgrim's Progress, womit wir wieder bei Mark Twain wären.
Gut, das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche begeben wir uns nach England und zwar in die Zeit unmittelbar vor der Eroberung durch William the Conqueror. Da war einiges los.
Wir nehmen die Folge jetzt auf und ihr könnt uns inzwischen folgen. Auf Facebook, Twitter, Instagram, auf den diversen Podcast-Apps und wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns hier und da Sterne geben würdet.
Gut, bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.